Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen auch die, die Person, die ich zum ersten Mal wahrnehme. Schön, sind ihr da. Mich nimmt das Wunder, was uns so durch den Kopf durchgeht, bei dem Thema, was ihr so für Erwartungen habt, was ihr vielleicht auch für Fragen habt. Wäre vielleicht noch interessant, da zu sehen, was euch da so durch den Kopf durchgeht. Ich steige gerade ein mit dem Vers aus Matthäus 4,17. Dort sagt Jesus, dort heisst von Jesus, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus erklärt und bestätigt den Juden, jetzt ist es da, das von euch lang ersehnte himmlische Königreich. Ich bin der Messias, der Gesalbte, der Königssohn. Endlich erfüllt sich die jahrhundertalte Erwartung und das Hoffen hat ein Ende. Was für eine geniale Zeit, was für eine riesige Aufbruchsstimmung muss das gewesen sein. Die Juden wissen nutz gut, was es heisst vom Römischen Reich. Dem unterstellt sie, die Macht und die Autorität von dem Reich zu spüren. Und jetzt soll das jüdische Volk, das jüdische Königreich entstehen. Die riesige Erwartung wird aber in wenigen Jahren jäh enttäuscht. Was ist übrig geblieben? Am Anfang eine Gemeinschaft von Jesusgläubigen, die als Gemeinde bezeichnet wird. Die Form vom Reich Gottes ist mit dem bisherigen nichts zu vergleichen. Also es hat nichts Vergleichbares gegeben bis dahin. Jesus selber erwähnt im Neuen Testament als Erster den Begriff Gemeinde, und zwar dort, wo er zum Petrus sagt, du Petrus, auf dich, auf den Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und Jesus ist auch der Letzte, wo Gemeinde erwähnt, und zwar in Offenbarung 22 steht, dass Jesus die Engel beauftragt hätte, die Botschaft der Lösung für alle Menschen der Gemeinde zu bezeugen. Für mich ein Zeichen, wie wichtig die Versammlung, das Zusammenkommen der Gläubigen in den Augen von Gott ist. Im Verständnis der Juden sind 10 Männer nötig, um eine Synagoge zu gründen. Der Ort, wo sich gläubige Juden treffen. Bei Jesus entsteht aber die Gemeinde bereits schon dort, wo sich 2 oder 3 in seinem Namen treffen. Auch das war schon eine Provokation für das damalige Verständnis. Er sagt, dort, wo 2 oder 3 zusammen sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Die erste Gemeinde ist ja durch die Pfingstpredigt von Petrus entstanden. Als Grundlage nennt der Petrus einerseits den menschlichen Teil, Taufe auf den Namen Jesus Christus als Zeichen von einer makellosen Wiederherstellung von der gestörten Beziehung zu Gott. Andererseits der göttliche Teil erfüllt sie vom Heiligen Geist, dem Stellvertreter von Jesus Christus. Die Gläubigen von der ersten Gemeinde die treffen sich täglich mit leidenschaftlichem Eifer, wenn sie geistlich wachsen. Ihre fürsorgliche und liebende Gemeinschaft wird vom Volk wohlwollend wahrgenommen. Täglich ist die Gemeinde gewachsen, erstaunlicherweise ohne Gemeindekonzept oder Struktur. Die Art und Weise, wie die Gläubigen gelebt haben, war der beste Samen für Wachstum. Wir lesen das. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Mich fasziniert die Sehnsucht der ersten Christen nach dem Reich Gottes. Dem Reich Gottes in ihnen persönlich und ihrer gemeinsamen Ausrichtung auf Gott. Die Einheit in der menschlichen Vielfalt, der liebevolle, fürsorgliche Lebensstil hat Gottes Reich würdig repräsentiert. Und das mit sichtbarem Wachstum. Das ist für mich sehr beeindruckend. Als ich die Sehnsucht nach Gott, die Loyalität, gegenüber Gott und den Gläubigen selber gelesen habe, bin ich am Film «Die drei Musketiere» erinnert worden. Ich weiss nicht, vielleicht kennen einige von euch den Film. Ich habe den immer gern geschaut, auch mit meinen Jungs zusammen. Den habe ich mehr als einmal gesehen. Das ist eine Verfilmung von einem Roman von 1844. Die drei sogenannten Musketiere sind mutige, äußerst loyale Gardisten vom französischen König. Wenn ich sage, äußerst loyal, haben sie ihrem König dient mit eben dem Leitsatz: einer für alle, alle für einen. Es ist faszinierend zu sehen, wie die drei charakterliche verschiedene Personen in einem Auftrag loyal am König zu dienen miteinander unterwegs sind. Der Urs hat also bereits erklärt, dass einer für alle, alle für eine, ja bei uns in der Bundeshauskuppel steht. Die Manifestation ist aber noch breiter gefasst, wie er auch schon erwähnt hat. Und zwar in der Wikipedia-Erklärung ist zu lesen, das Motto «Einer für alle, alle für einen» ist eine historische Kurzformel, die für den Zweck der eidgenössischen Bündnispolitik in zahlreichen Bundesbriefen festgehalten wurde und in der Gründung des Bundesstaates gipfelte. Da ist es festgehalten auf der, das ist der Titel von der Verfassungsrevision von 1874, und da unten steht es auch wieder: einer für alle, alle für einen. Der Paulus hat viele Gemeinden gegründet. In dem ist er ein Profi. Er kennt die christlichen Gemeinden wie kein anderer und weiss, wo die problematischen Bereiche liegen. Rund 20 Jahre nachdem die erste Gemeinde in Jerusalem entstanden ist, ist das Weiterführen von dieser segensreichen Art und Weise, wie die ersten Christen miteinander gelebt haben, immer mehr problematisch geworden. Menschliches Denken und Handeln haben die Fokussierung auf Gott, auf Jesus Christus und den Heiligen Geist immer mehr konkurrenziert. In seinem Brief reagiert Paulus sehr warnend auf den Zustand. Er tut das aber auf eine pastorale Art, also auf eine Art und auf eine seelsorgerliche Art und Weise. Als seelsorgerlicher Hirte. Auch andere Apostel erwähnen das Thema, da ist er also nicht alleine. Das scheint ein Dauerbrenner gewesen sein. Ich könnte jetzt sagen, was geheisst war. Die lösungsorientierte Analyse von Paulus, auf die ich jetzt eingehen will, steht in dem Brief an die Römer, an Korinther, Epheser und Kolosser. Zuerst versuche ich, die grundlegende Denkweise und Argumentation von Paulus zu beschreiben. Der Paulus verwendet in seinem Brief den Begriff Ekklesia für das, was eine Gemeinde ist. In der damaligen Welt war jedem bestens bekannt, was der Begriff, was Ekklesia bedeutet, nämlich eine organisierte politische Versammlung. Ekklesia ist aber nicht nur Versammlung mit gesellschaftlichem, hierarchischen Strukturen, sondern auch verbunden mit den Vorstellungen von einem lebendigen Organismus. Von einer Leibvorstellung, das war nichts Neues. Eine Leibvorstellung, wo viele Funktionen ineinander hineingreifen. Also wenn Paulus eine Christusgemeinde mit einem Leib vergleicht, dann ist das ein bekanntes Bild. Das war nichts Neues. Genau. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir alle haben denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Die Einheit von dem Leib wird sichtbar in dem fürsorglichen, liebenden Miteinander von den einzelnen Gliedern. Ja, das gibt weder ethnische noch soziale Unterschiede. Der Paulus benutzt aber noch weitere Bilder, um zu zeigen, was eine Christusgemeinde ist. Er erwähnt zum Beispiel ein Bauwerk, wo Jesus der Eckstein ist und alle anderen Steine, die lebendigen Steine, dann auf ihn ausgerichtet aufgebaut werden. Oder der Paulus erwähnt den Tempel. Wir sind der Tempel von Gott, weil Gottes Geist in uns wohnt und der Tempel ist heilig. Oder er erwähnt zum Beispiel die Familie. Wir gehören zur Familie von Gott und sind keine Fremde mehr. Oder ein Acker. Gott schenkt jede Art von Wachstum und bewirtschaftet den Acker. Oder auch eine Brut. Die Einheit von Jesus und der Gemeinde. Ich lasse die Aufzählung mal so stehen. Der Paulus beschreibt, dass die Gläubigen als christliche Gemeinde eine Einheit bildet, vergleichbar mit dem Leib. Der Leib ist aktiv, erlebt und wächst. Und er hat eine gemeinsame Identität. Der Leib wird in all seinen Funktionen durchs Haupt, Jesus Christus, koordiniert. Und alles hat er, Gott, seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Dass Jesus das Haupt, der Kopf von einer Gemeinde ist, auch das war in der damaligen Welt ein Vertrauensbild, das war nichts Neues. Der Seneca, ein römischer Philosoph und Politiker, beschreibt die Funktion des Kaisers so, dass er sagt, du bist die Seele deines Staates, jener ist dein Leib. Also, der Kopf denkt und handelt. Manchmal denke ich, wir haben die Tatsache ein bisschen aus den Augen verloren. Ist ja kein Wunder. Ohne Kopf haben wir ja keine Augen. Und in unserer Blindheit bilden wir uns dann ein, selber Häuptling zu sein. Und weil es nicht mehr ums eine Haupt geht, sondern um viele Häuptlinge, gibt es viele Unstimmigkeiten. Und jeder Häuptling hat schliesslich Recht. Also so viel zu dem Wortspiel. Ich liebe das Wortspiel. Unser menschliches Handeln wird vom Kopf gesteuert. Manchmal ist es auch die Situation, in der wir kopflos sind. Das bedeutet, unfähig, sinnvoll zu handeln. Das Bild können wir auf die Gemeinde Jesu übertragen. Ich frage mich, können Sie, dass wir manchmal vergessen haben, wer der Kopf ist, wer das Haupt ist? Wir beziehen uns zwar auf ihn, aber entscheiden wollen wir lieber selber. Wie gelingt es uns, als Glieder vom Leib Jesu, ihn als Kopf bestimmen zu lassen und nicht einfach aus dem Bauch raus zu reagieren oder aus dem Bauch raus unsere Entscheidungen zu treffen? Wie können wir uns auf Jesus als Haupt der Gemeinde ausrichten, dass wir wirklich in seinem Sinn handeln? Es ist nur möglich, wenn ich mich in der Position der Nummer 1 absetze. Jesus Christus allein, ihm gehört Position Nummer 1. Und zwar in allem, niemandem sonst. Also können wir Jesus als unserem Haupt ruhig und gelassen die Führung überlassen. Es hat ja auch etwas Befreiendes. Wenn ich nicht an erster Stelle stehen muss, dann muss ich nicht den Kopf anheben. Das macht ja jemand anderes. Jesus hebt für uns den Kopf an, denn er ist ja der Kopf. Das gilt auch für die Gemeinde. Nicht die Glieder, nicht der Leib ist für die perfekte Gemeinde verantwortlich, nein, sondern er. Jesus kommt mit der Gemeinde und seinen Gliedern ans Ziel. So wie unseren Kopf alle Muskelbewegungen den Impuls gibt, den Befehl gibt, so steuert Jesus Haupt alles Leben in der Gemeinde. Und was passiert, wenn der Impuls, der Befehl vom Hirn nicht mehr im Körper ankommt? Dann leidet die Gemeinde unter geistlicher Parkinson. Parkinson wird ja als Nervenkrankheit beschrieben, wo immer mehr die Produktion von Dopamin produzierenden Nervenzellen geschädigt wird. Der Mangel vom Botenstoff Dopamin führt zu verschiedenen Störungen von der Motorik. Das ist das, was wir sehen. Es gibt aber auch nicht motorische, es gibt auch psychische Störungen, wie Depressionen, Ängstlichkeit oder körperliche Störungen von Blutdruck, Verdauung, Blasen, Körpertemperatur, Schlaf-Wach-Rhythmus, Geruchssinn, nur da um einige zu nennen. Wenn ich das Bild übertrage auf das Zusammenspiel vom Haupt und vom Leib, da wird so einiges gröber nicht mehr funktionieren, wenn die Glieder sich sagen würden, wir schaffen das ohne Dopamin vom Hirn. Das können wir auch alleine. Paulus beschreibt die christliche Gemeinde als aktiv, lebendig, wo im Geist von Jesus Christus handelt. Die einzelnen Körperteile bilden ein System. in dem unterschiedliche Fähigkeiten einander idealerweise ergänzen und füreinander da sind. Muss ein Teil leiden, dann leiden alle mit. Freut sich ein Teil, dann freuen sich alle. Ein gesunder Körper schafft auf Heilung hin, nie auf Amputation. Solidarität und Engagement von jedem Einzelnen gehört zum Wesen vom Gemeindeleib. Paulus zeigt mit dem Bild vom Leib die Einheit, die Vielfalt der Begabungen der einzelnen Körperteile zum Wohl vom Ganzen. Genau die Vielfalt der Begabungen haben zu Problemen und Spaltungen geführt. Schauen wir doch mal uns die individuellen Begabungen an, die auch Gnadengaben genannt werden. Ich denke, es ist wichtig, dass man die gleichwertigen Funktionen versteht. Nicht Positionen, sondern gleichwertige Funktionen. Versteht und uns bewusst sind, wer der Geber ist. Gnadengaben sind Fähigkeiten, die jedem Gläubigen vom Heiligen Geist geschenkt sind zum Aufbau der Gemeinde. Ja, das ist kein Versprecher. Jeder Gläubige ist von Gott begabt zum Wohl der ganzen Gemeinde. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Der Paulus beschreibt die Fähigkeiten durch den Heiligen Geist in den Briefen an die Römer, Korinther und die Epheser. Jetzt nimmt es mich wunder, was kommt euch da in den Sinn, wenn man von Geistesgaben redet? Was kommt euch da in den Sinn?
Geduld.
Entschuldigung? Das steht bei mir nicht auf der Liste. Weiter. Habe ich auch nicht. Ja. Wie? Ja. 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 Also, einfach mal so, sind einige genannt worden. Das ist einfach mal, ich bin einfach von vorne nach hinten durchgegangen, durch die Bibelstellen durch. In diesen Bibelstellen werden die Sachen, werden die Gaben mehrfach genannt. Ich habe einfach vorne angefangen und die doppelt genannt werden, dann nicht mehr erwähnt. Also eben Prophetie, dienen, lehren, ermutigen. Anscheinend aus dem Griechischen ist ermutigen und ermahnen hat den gleichen Wortstamm. Großzügigkeit, Leiten, Fürsorge, Barmherzigkeit, Weisheit im Sinn von einem guten Rat erteilen, Erkenntnis, starker Glaube, das hat mich interessiert, das war etwas, was ich bis jetzt nicht gewusst habe. Krankenheilung, Wunder, Geisterunterscheidung, Zungenrede, Sprachengebet, Apostel, Evangelisten und Hirten. Eine bunte Gemeinschaft. Dazu ist mir ein Beispiel in Sinn gekommen von Nicky Gamble. Er ist ja der Gründer des Alpha Life Kurs. Eine ältere Frau fragt ihn: Ich würde so gern dienen, ich würde so gern Gott dienen, ich weiß aber nicht wie. Er ist ratlos und sagt: Ich weiß es auch nicht. Nütz einfach das, was du kannst. Und was macht die gute Frau? Während sie daheim mit Gott Zeit verbringt und die Bibel liest, kommt sie auf den Gedanken, dass der Heilige Geist in ihr wohnt. Und wenn er in ihr wohnt, so wie es im Johannes 4 steht, dass der Geist auch aus ihr rausfließt. Also, wie kann der Geist dann durch sie rausfließen? Dann kommt sie auf den Gedanken, das Beste, was ich machen kann, ist U-Bahn fahren. Sie entschließt sich, ich werde U-Bahn fahren und mich in der Londoner U-Bahn auf die Menschen konzentrieren, die irgendwie bedruckt aussehen. Ich werde mich neben die Person sitzen und im Gedränge merkt keiner, wenn ich da meine Hand auf die Person lege und dann einfach für sie bete, dass Gott irgendetwas macht. Und gesagt, getan. Sie hat das viele Wochen, viele Monate gemacht und die Gemeinde ist gewachsen und gewachsen. Dann bei den Tauffeiern haben die Täuflinge erzählt, wie sie Jesus kennengelernt haben. Und irgendwann war die Gemeindeleitung irgendwie frustriert gewesen, weil mindestens jeder zweite Täufling von einem Jesus-Erlebnis in der U-Bahn erzählt hat. Als Pastorenteam haben sie sich zusammengesetzt und sind mehrmals U-Bahn gefahren, weil sie wollten sehen, ob da irgendetwas Frommes irgendwo steht oder wie auch immer das passiert, dass Menschen in der U-Bahn eine Begegnung mit Jesus haben. Was haben sie falsch gemacht als Leitungsteam? Wochenlang haben sie Sitzungen veranstaltet, warum in der Londoner U-Bahn Menschen Jesus kennenlernen. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Und irgendwann wird die alte Frau krank. Und die Frau ist im Besuchsdienst vom Niki eingeteilt. Bei einem Besuch kommen sie ins Gespräch und er fragt sie unter anderem: Du hast mich doch einmal gefragt, was man so für gut tun kann. Und was machst du jetzt für ihn? Pastor Niki, sagt sie, ich fahre immer U-Bahn. U-Bahn, tönt sie im Kopf. Wow. Tief berührt fragt er sie: Was machst denn du, wenn du U-Bahn fährst? Sie sagt: Pastor Niki, weisst, immer wenn eine Person traurig oder krank aussieht, setze ich mich neben sie, lege die Hand irgendwo drauf, das merkt ja niemand, auf die Person und bete einfach. Der Niki will wissen, wie oft dass sie das denn möchte. Sie sagt dann: Oh, stundenlang, jeden Tag. Tief berührt stellt er fest, dass die Frau in den letzten Monaten oder Jahren mehr Menschen zu einem Jesus-Erlebnis verholfen hat oder ein Jesus-Erlebnis ausgelöst hat, als er mit seinen perfekten Alpha-Life-Kurs. Einfach eine Frau, die glauben kann, dass Gott etwas durch sie tut. Völlig simpel. Und ich frage mich, ich frage uns, was könnte passieren, wenn du und ich begreifen, dass das, was uns Gott gegeben hat, für unsere Nachbarn, für unsere Umgebung, ein riesiges Segen sein könnte. Dazu steht aus dem Korinther: Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Aus dieser Vielfalt von Gliedern soll eine perfekte Einheit werden. Ich finde faszinierend, wenn man den geschliffenen Diamant sieht. Er sieht von allen Seiten fantastisch aus, spielt gar keine Rolle von welcher. Die Grösse der Flächen spielt auch gar keine Rolle. Der Diamant als Ganzes ist einfach herrlich. Auch die Natur, also die Natur grundsätzlich, Diamant gehört ja zu der Natur, macht uns vor, was Einheit in der Vielfalt bedeutet. Ich denke, die Wiese wäre nicht so schön, wenn es nur eine Sorte Blumen gäbe. Oder wenn die Blumen nach Gruppen sortiert werden. Also wenn alle gleichen Blumen, gleichen Typ, einem Haufen wären. Ich denke, die Einheit in der Vielfalt, genau das ist der Knackpunkt in unseren Gemeinden. Und ich denke, Vielfalt, manchmal, weil es so ein Knackpunkt ist, wünschen wir uns, dass wir doch alle gleich sind, dass wir gleich denken, die gleich Glauben haben, auf die gleiche Art und Weise beten, dass wir einfach in der gleichen Art und Weise unterwegs sind. Aber wie soll die Einheit in der Vielfalt denn erlebt und umsetzbar sein, lieber Paulus? Dazu steht aus dem Epheser. Er sagt: Ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Da bei dem Vers 3 stoppe ich mal. Der Paulus motiviert zu einem dreifachen Mut. Er erwähnt Demut, Sanftmut. Sanftmut, Bedeutung davon ist eine ausgeglichene, ruhige, geduldige, wohlwollende Gesinnung. die auch dann, wenn wir gekränkt werden, nicht mit Zorn reagiert, sondern eine Gelassenheit zeigt, die die Menschen positiv beeinflusst. Ich denke, nicht umsonst ist das eine Gabe vom Heiligen Geist. Unter anderem. Dann Langmut. Die Bedeutung von Langmut ist ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen von bestimmten Verhaltensweisen. Auch da, Langmut ist auch eine Gabe vom Heiligen Geist. Oder eine Frucht vom Heiligen Geist, sagen wir es so. Das alles ist ohne Liebe unter den einzelnen Gliedern eine überfordernde Kraftübung. Jesus selber sagt uns, wie das möglich ist. In Johannes 13 erklärt er, dass er uns ein neues Gebot gibt, das Gebot der Liebe. Wir sollen uns untereinander lieben, so wie er uns geliebt hat. Das kommt dann als Nächstes. Einander in Liebe ertragen, fokussiert sie auf den Heiligen Geist und Frieden haben. Jesus sagt Johannes 14, dass er uns seinen Frieden gibt und er wird ja als Friedefürst bezeichnet. Das Bewahren von der Einheit, das ist das Entscheidende. Die Einheit ist ein Geschenk von Gott. Er garantiert die Einheit in der Gemeinde. Jesus Christus als Haupt koordiniert die Einheit von den Gliedern, von mir und von dir, zwischen dir und mir. Das, was uns im Glauben verbindet, ist stärker als alles andere. Und der Paulus ruft dann in den weiteren Vers zu einer siebenfachen Einheit auf. Er erwähnt ein Lieb, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allen und durch alle in allen ist. Der Paulus prangert die menschlich geschaffene Wertung und Hierarchie an. Es ist zwar menschlich, dass wir wertet und bewertet. Der Paulus betont aber, dass es nur eine Position im Leib gibt. Und die gehört allein Jesus Christus. Alle anderen Glieder haben Funktionen und nicht Positionen. Und zwar gleichwertige Funktionen. Eine Gemeindestruktur soll gewährleisten, dass jeder von uns die Funktion, die Gott durch den Heiligen Geist jedem von uns geschenkt hat, untereinander, dass wir die einsetzen. Gott will, dass ich als Glied von seinem Leib meinen Auftrag so ausführe und erfülle, wenn er es haben will. Sein Wille soll in mir und durch mich geschehen. So soll das Reich in mir und durch mich erbaut werden. Wenn ich im Bild vom Leib bleibe, dann ist der Finger dann erfolgreich, wenn der Finger das macht, was er machen soll. Es gibt kein Glied im Gemeindeleib, das weniger wichtig ist als ein anderes. Als Glied im Leib, Christi im Leib von Jesus, bin ich nur dann erfolgreich, wenn ich das tue oder tue habe, für das mich Gott in seinem Leib ausgewählt hat und bestimmt hat, und zwar zum Wohl von allen, zum Wohl vom ganzen Gemeindeleib. Der Paulus weiss, dass die Einheit in der Vielfalt sehr anspruchsvoll ist, und er beschreibt für mich das, für mich persönlich, das perfekte Gemeindebaukonzept. Er erwähnt, lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Also, der Paulus redet von Liebe, er redet von Wort. Jesus ist ja die personifizierte Wort und der Heilige Geist ist der Geist der Wort. Jesus ähnliche, Jesus ist das Haupt von seinem Leib. Das führt zu der Einheit. Besondere Aufgabe. Ich finde es noch speziell. Die Zusammensetzung, besondere Aufgabe. Besonders heisst ja ganz individuell. Und Aufgabe für mich im Sinn von Auftrag. Das ist mein Job, ob ich will oder nicht. Wenn ich das nicht tue, dann hindere ich das Wachstum. Eben, das trägt zum Wachstum bei. Und der Auftrag zu erfüllen ist meiner Meinung nach ebenso wichtig, oder für, also das ist meine Meinung, ebenso wichtig wie der Missionsbefehl selber. So, dass der ganze Leib gesund ist, gesund und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ich finde es herrlich in diesen zwei Versen, wie der Paulus das, was er beschreibt, in Liebe einpackt. Also die Liebe steht am Anfang und die Liebe steht am Schluss. Und in der Mitte haben wir Jesus als Haupt, mehr oder weniger in der Mitte. Was für eine grossartige Chance bietet sich da für unser Christsein. Ein wertschätzender, liebevoller Umgang miteinander macht Menschen neugierig, was der Grund für so ein Verhalten ist, was hinter so einem Verhalten steckt. Und da wären wir wieder beim Kennzeichen der ersten Christen. Die ersten Christen sind im Volk beliebt gewesen, weil sie Tat und Weise, wie sie die liebende, fürsorgliche Gemeinschaft gelebt haben, offensichtlich war und nicht übersehbar war. Sind wir parat, die Bibelstelle da von Paulus in Epheser 4, sind wir die parat zu essen, zu verinnerlichen? Das ist mein Wunsch und auch mein Gebetsanliegen für unsere Gemeinde. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so genial das geschaffen hast und gemacht hast und wie du das gedacht hast, wie wir als in der Vielfalt einheitlich miteinander umgehen sollen. Dass die Einheit in der Vielfalt, das ist dein Wille, das sehen wir in der Schöpfung und das soll auch bei uns persönlich, das soll auch in unseren Gemeindestrukturen sein. Die Einheit in der Vielfalt und ich danke dir, dass du uns befähigst, dass wir das leben können und dass wir das erleben können. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du ganz speziell durch die Einheit in dieser Vielfalt dein Reich bauen willst in uns und durch uns. Und ich bitte dich, dass du das tust, dass das reichlich, so wie du es nennst, dass das masslos passiert in uns und durch uns. Ich danke dir, dass du uns dazu befähigt hast. Du hast uns ausgerüstet. Wir sind befähigt, wir sind begabt, in dem zu leben. Und ich danke dir dafür. Amen.